Meine These ist, Deutschland ist sich unglücklich, ängstlich und man kann fast sagen, auch leistungsschwach. Ja? Und jeder dritte Deutsche ist psychisch krank. Und das sind so Zahlen, als ich die gelesen habe, dachte ich, wie, da geht jetzt kein Aufschrei durch die Gesellschaft? Jeder dritte Deutsche ist psychisch krank. Das sind Kassendaten, also von Fachärzten diagnostiziert oder selbst eingeschätzt, aber immerhin. Und die psychische Gesundheit ist das A und O ja auch fürs Wohlbefinden, fürs Glück.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Draußen ist es schon wieder ziemlich dunkel abends und der Herbst, ja, der setzt vielen etwas zu. Und uns hat auch eine Hörerin geschrieben, nämlich Conny aus dem Odenwald, die gesagt hat, kann man sich eigentlich auch glücklich essen? Und glücklicherweise hat uns Matthias Riedl ein neues Buch geschrieben. Ist deine Psyche gesund? Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, danke, danke.
Ich bin Elisabeth Jessen und ich freue mich wieder, den Ernährungsdoc zu Gast zu haben im Podcaststudio. Er ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ich isst dich gesund und er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Ja, und er hat mal wieder einen Bestseller geschrieben, denke ich mal.
Ja, mir liegt das Thema wahnsinnig am Herzen, weil meine These ist, Deutschland ist sich unglücklich, ängstlich und man kann fast sagen, auch leistungsschwach. Ja? Und jeder dritte Deutsche ist psychisch krank. Und das sind so Zahlen, als ich die gelesen habe, dachte ich, wie, da geht jetzt kein Aufschrei durch die Gesellschaft? Jeder dritte Deutsche ist psychisch krank. Das sind Kassendaten, also von Fachärzten diagnostiziert oder selbst eingeschätzt, aber immerhin. Und die psychische Gesundheit ist das A und O ja auch fürs Wohlbefinden, fürs Glück. Ja, und wir reden mal so viel vom Glück. Und ich sehe es auch bei den Kindern. Das Hamburger Abendblatt hatte mal die Schlagzeile, die mich sehr betroffen gemacht hat. Die Grundschullehrer haben gesagt, vor ein paar Monaten war das, die Kinder in der Grundschule werden immer ängstlicher. Mhm. Angststörung, ja. Und welche Grausamkeit, dass wir zugucken, wie wir immer noch 10.000, steigende Tendenz wieder, 10.000 Selbstmorde haben, ein überwiegender Teil auch von Männern begangen. Die Selbstmorde steigen wieder an, unternommen wird dabei nichts. Und wenn wir jetzt mal schauen, was wir bei 3.000 Verkehrstoten für einen Aufwand betreiben. Das ist richtig, die 3.000 Verkehrstote, das ist tragisch, ja. Aber wir reden noch nicht mal über 10.000 Selbstmorde. Wir reden nicht über ein Drittel der psychisch kranken Menschen in Deutschland. Wir reden nicht über Depressionen und wir reden nicht über Angststörungen. Und das möchte ich ändern. Und damit auch eine der wichtigsten Begleitursachen herausarbeiten, nämlich das, was wir essen. Und darüber werden wir heute auch mal reden, wie die Psyche, und das erwartet man nicht, wenn man sich damit nicht befasst hat, wie die Psyche tatsächlich auch von dem abhängt, was wir essen. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass Deutschland tatsächlich so unglücklich ist und so traurig und so psychisch krank ist. Das nimmt ja leider auch noch zu. Übrigens, die Medikamentenausgaben, wir haben drei große Posten bei den Medikamentenausgaben und das von Quartal zu Quartal kommen wir zum nächsten Allzeithoch und die Ausgaben für Psychopharmaka ist der dritte große Posten. Der erste ist Blutdruckmedikamente, der zweite ist Magen-Darm-Medikamente, das dritte sind Psychomedikamente.
Naja, wenn so viele psychische krank sind, dann ist es ja auch kein Wunder.
Ist kein Wunder, aber das muss nicht sein.
Ja.
Und wir wollen doch an die Ursache ran. Ne?
Ich bin auch gerade ein bisschen traurig, aber eine Freundin sagte, nee, das ist keine depressive Verstimmung, du bist einfach traurig, dass der Sommer vorbei ist. Mhm.
Das habe ich auch.
Ja?
Ja, ist eine Endsommer-Traurigkeit.
Ja, ne? Es ist einfach, wir sind jetzt im Herbst und dieses Draußenleben ist einfach zu Ende und das setzt mir immer sehr zu. Wenn es dann irgendwann, man gewöhnt sich ja immer daran, wenn man sich dann drinnen wieder so eingemummelt hat. Das Kerzenlicht an, Tee, warme Socken und auf dem Sofa lesen.
Ende Oktober.
Ist es okay?
Dann habe ich es über. Bei mir ist es auch noch mal so, ich bin Freiwasserschwimmer,
ja,
und ich gucke mal auf die Temperaturen, und wenn es dann nachts 6 Grad ist, dann verdirbt es mir die Wassertemperatur. Ja. Und ich gehe tatsächlich nachher ab 17, 18 Grad trotz Neopren auch nicht mehr gern raus, weil es ist nicht schön. Und dann muss ich in die Halle, und das erste Mal in der Halle zu stehen mit dem Chlorgeruch, und es ist alles eng und voll, und das ist für mich immer ein Angang. Das verstärkt bei mir diese Herbsttraurigkeit.
Gut, aber es ist noch etwas, was, glaube ich, im Rahmen ist. Mhm. Und trotzdem kann man es wahrscheinlich durch das richtige Essen aufhellen, diese
sogar
Stimmung,
das,
oder?
Sogar das, ja, natürlich. Wohlbefinden können wir immer genug haben. Ne?
Wie kommunizieren denn Körper und Psyche miteinander?
Ja.
Und der Magen und die Psyche oder der Darm und die Psyche?
Also es gibt tatsächlich ein, wir nennen das enteritisches Nervensystem. Also der Bauch hat tatsächlich so sein kleines eigenes Gehirn. Da ist unheimlich viel Nervengewebe versammelt. Und warum ist das so? Ja, weil dort landet alles das, was wir aufessen. Und da muss sehr viel Arbeit gemacht werden. Da haben wir auch, das ist auch ja eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, da haben wir auch eine Unmenge an Immunsystem, weil da muss aufgepasst werden, dass nichts in den Körper kommt. So, dieses enteritische Nervensystem interagiert mit unserem Gehirn. Da gibt es eine Datenautobahn. Und diese Datenautobahn, die wird enorm beschickt. Das ist eine große, das ist ein richtig großer Nerv. Das ist der Vagusnerv. Den kennt jeder. Und dieser Vagusnerv, der sorgt eben für die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm. Und das nicht zu knapp. Wir nennen es dann die Darm-Hirn-Achse. Und da kommt enorm viel Information vom Darm nach oben. So, ein Großteil der Information kommt vom Darm nach oben. Und das zeigt eben die Bedeutung, wie wichtig das ist, was wir essen und wie es dem Darm geht. Dabei spielen übrigens auch nochmal die Darmbakterien eine wichtige Rolle. Die umgekehrte Leitung, nämlich vom Gehirn zum Bauch, die kennt jeder. Ne? Durchfall bei Prüfungen, all das Ganze, Blähungen bei Stress, wie auch immer. Und jeder reagiert da auch anders. Ja, das ist eben so. Und dann haben wir eben da dieses, sage ich mal, Zweigestirn von wichtigen Neurotransmittern, also von Signalüberträgern. Auf der einen Seite das Glückshormon Serotonin. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Und das andere, Stresshormonüberträger, also das Noradrenalin. Und die wirken aufs Gehirn, werden auch zum Teil eben im Darm gebildet, das Serotonin. Und ich muss mal kurz, das Serotonin muss man mal so ein bisschen kennenlernen. Das Serotonin regelt Appetit, regelt Schlaf, regelt Wohlbefinden. Deshalb nennt man es auch eben Glückshormon. Das ist eben total wichtig, das steht auch im Zentrum und wirkt sich auch auf das soziale Verhalten aus. So, und da merkt man ja schon, das ist an vielen, vielen Schrauben beteiligt. Und vor allen Dingen, es verändert auch unsere Schmerzwahrnehmung. Ja, das heißt, wenn wir genug Serotonin haben, dann kennen wir keinen Schmerz. Ja, dann wird der Schmerz weniger bewertet. Das ist auch der Grund, weshalb Menschen mit einer Depression extrem schmerzempfindlich sind. Also ich merke das immer so, wenn ich in der Sprechstunde bei den Patienten Blutdruck messe, da haben wir ja jetzt auch diese automatischen Geräte. Ich mache dann.
Das wird eng.
Ja,
es wird eigentlich wird, auch weh.
Tut weh, ja, ja. Aber manche fangen an zu schreien und dann muss ich es abbrechen.
Okay.
Das ist also eine übertriebene Schmerzwahrnehmung.
Ja.
Und dann denke ich immer, okay, das sagt mir was vielleicht. Ja, warum ist die Schmerzwahrnehmung jetzt so gesteigert? Das wirkt sich auch halt auf alles aus. Interessant ist, dass wir das Serotonin mit dem, was wir essen, beeinflussen können, aber auch mit Yoga, mit Sport, mit Tanzen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns nach dem Yoga toll fühlen.
Ist aber ich so, kann ne? das nicht als Pille kaufen.
Nee, das kannst du nicht als Pille. Du kannst es aber als Lebensmittel kaufen. Und das ist eben
darüber
das.
Darüber reden wir
ja, genau, auch genau, noch. Genau.
Okay, also sehr enger Zusammenhang, und man kennt das ja auch, man kennt ja diese Gefühle.
Ja.
In extremen Situationen oder bei Ärger, bei Freude, wie das alles zusammenspielt oder bei Stress.
Ja, genau. Auch darüber, das Gehirn gibt auch dem Magen-Darm ja Bescheid, jetzt bin ich gestresst. Du stell mal deine Verdautätigkeit ein, wir spannen den Schließmuskel an, was dann wieder Hämorrhoiden fördert. Also die negativen Einflüsse von Stress fürs Darmsystem sind gewaltig. Was wir mehr brauchen, sind halt Glückshormone, Gefühle, mehr Entspannung. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft ein bisschen so fehlt. Das führt auch in die Richtung, ich lese es immer wieder, es wird darüber spekuliert, warum sind die Leute denn so viel krank? Wir haben ja einen Krankenstand, der ist weltgeschichtlich hoch in Deutschland, so wie er noch nie war. Und der gefährdet schon die Produktivität. Neulich habe ich gelesen, VW kostet das 1 Milliarde Euro im Jahr, der hohe Krankenstand. Und da wird darüber fabuliert, warum ist die Resilienz der Belegschaft so gering? Wie können wir das machen? Und dann sagen die ja mehr Sport und der Arbeitgeber muss helfen, die negativen Einflüsse, den Stress von wegzuhalten. Und dann denke ich mal, meine Güte, wie war das denn in der Aufbauzeit Deutschlands? Was haben denn die Leute, die aus dem Osten geflohen sind, die mit nichts hier angekommen sind, die Schuttfrauen, ja, weil die Männer tot waren? Was ist das für ein Stress? Was mussten die für eine Resilienz entwickeln? Und wir reden jetzt darüber, dass der Krieg in der Ukraine und die schlechte Situation des Klimas und das Ganze die Leute überlastet. Die Frage ist natürlich auch, wir haben ein gut funktionierendes System, wie wir Überlastungen versuchen auszublenden und trotzdem gut zu leben. Wenn wir einen Krieg, der im Nachbarland stattfindet, schon als Überforderung wahrnehmen, wie war das für die Deutschen nach dem Krieg oder im Krieg, wo sie in Hamburg die Bomben gehört haben, gespürt haben, Tote gesehen haben und sie haben trotzdem weitergemacht. Wir müssen uns darüber auch Gedanken machen, wie können wir unsere Resilienz fördern? Ja, auch mit Essen. Darüber müssen wir auch nachdenken. Wie können wir mehr Glück essen? Wie können wir mehr Glück produzieren, um widerstandsfähiger zu werden? Ich mache jetzt keinen Vorwurf, dass er krank ist oder auch depressiv, aber wir müssen auch das mal betrachten, was wir bisher nicht so im Auge haben. Sind wir in Deutschland weinerlich geworden? Ich stelle das mal so in den Raum, ja. Und wenn ja, wodurch? Ja, das müssen wir auch gleich beleuchten. Frag mich das gleich nochmal.
Da können wir gleich mal damit anfangen, ja. Weil das Schokolade glücklich macht, hast du ja schon mal zerpflückt. Das ist ja nicht so. Ja. Aber welche Lebensmittel machen uns denn dann glücklicher? Also ich höre ja schon raus aus dem, was du aus deiner Vorrede, dass du jetzt gleich auf die Fertiglebensmittel schimpfen wirst.
Ja, woher weißt du das?
Ja, weil das sehr naheliegend ist.
Genau, also ich habe zum Beispiel hier mal, man muss ja alles durch Studien auch belegen, aber ich habe hier eine australische Studie rausgesucht aus Melbourne, genau. Da hat man geschaut, Mütter, die viel Fastfood und hochverarbeitete Lebensmittel gegessen haben, hatten aggressivere Kinder. Das sind lauter Hinweise für die Auswirkungen von hochverarbeiteten Produkten auf unsere Gesundheit. Und was ist da denn für ungesundes Zeugs drin in den hochverarbeiteten Produkten? Wir wissen ja, das landet im Darm, das ist Chemie, das ist viel Salz und das stört die Darmflora. Die Darmflora, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, was macht uns glücklich? Wir haben jetzt festgestellt, dass die Darmbakterien, die guten Darmbakterien sogar in der Lage sind, das Kuschelhormon Oxytocin zu produzieren. So, muss ich das noch kommentieren? Also Darmhormone können Substanzen produzieren, die uns glücklicher machen. Wenn wir die Darmflora fördern, wenn wir dafür sorgen, dass das Gleichgewicht im Darm nicht durcheinander kommt. Das ist ein Ökosystem.
Wenn wir sie mit dem Richtigen füttern.
Richtig, genau. Und wir reden ja in unserer Gesellschaft auch, wir lernen ja auch in Ökosystemen zu denken. Wir haben das große Ökosystem der Welt ins Wanken gebracht. Wir haben, ja, wenn ich mal so schaue, deutsche Wälder, ein gesundes Ökosystem ist das teils gar nicht mehr. Wo gibt's noch natürliche Wälder? Wir haben überall die Ökosysteme ruiniert. Wir ruinieren auch das Ökosystem bei uns im Darm mit zu viel Fertigfutter. Was macht dieses Fertigfutter noch? Es erhöht bei uns die Entzündlichkeit. So, und da kommen wir zu dem Punkt, dass Entzündungssubstanzen, die sogenannten entzündlichen Zytokine, dafür sorgen, dass weniger Serotonin, Glückshormon, ausgeschüttet wird. Und da schließt sich dann ganz plötzlich der Kreis. Und das macht übrigens auch ein hoher Zuckerkonsum. Das ist ja auch etwas aus hochverarbeiteten Produkten. Das sind Hinweise darauf. Und jetzt nochmal auch der Hinweis, dass Süßstoff beispielsweise in Verbindung mit anderen Zuckern Bakterien aggressiver machen kann, dass die brav auf der Darmschleimhaut gelebt haben, ganz plötzlich anfangen, in die Darmschleimhaut reinzugehen. So, und dann muss unser Immunsystem aktiv werden. Dann kann es zu Entzündungen kommen. Und da haben wir sie wieder, die entzündlichen Zytokine. Das sind lauter Elemente. Ich weiß, wo ist deine absolute hundertprozentige Beweislage? Dann würde man das ja alles verbieten. Das sind Beobachtungsstudien, das sind wissenschaftliche Tests, das sind Laborergebnisse. Aber es formt sich immer mehr zu einem immer deutlicheren Bild, dass hochverarbeitete Produkte unsere Darmflora stören, auch die Bildung von gesunden Substanzen. Und nicht umsonst sind entzündliche Erkrankungen immer auch mit einem erhöhten Depressionsrisiko verbunden. Colitis ulcerosa, also entzündliche Darmerkrankung, Diabetes Typ 2, die haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Depression. Und wenn ich jetzt sehe, dass unsere Jugend eine Verdreifachung des Risikos für Autoimmunerkrankungen haben, dann haben sie auch ein erhöhtes Risiko für Depression. Und wer depressiv ist, der ist nicht widerstandsfähig. Mhm. Ja. Und wenn wir sagen, dass jeder dritte Deutsche in Deutschland einfach krank ist, psychisch krank ist, entweder unter einer Angststörung leidet oder unter einer Depression, natürlich hält er dann nichts mehr aus. Ja, das ist völlig klar. Subjektiv fühlt er sich nicht leistungsfähig. Ja, weil er einfach eine beschädigte Resilienz hat. Und darum geht es auch, dass wir widerstandsfähiger werden, psychisch gesünder. Darum geht es mir auch in dem Buch. Ist deine Psyche gesund?
Wie wichtig ist denn Stress in dem Zusammenhang? Mhm. Mhm. Für die psychische Gesundheit?
Richtig. Wichtige Frage. Es ist so, dass chronischer Stress natürlich auch die Darmflora verändert. Wir sehen das, dass die Darmflora sich ändert. Es wirkt sich negativ auf eine gesunde Darmflora aus. Wir werden mit Schlafstörungen anfälliger für Krankheiten, auch für Depressionen. Interessant übrigens auch, natürlich in dem Zusammenhang, Depressive haben Schlafstörungen. Mhm. Es ist geradezu ein Kennzeichen von Depressionen, dass man Schlafstörungen hat, durch Schlafstörungen. Und es ist so, dass man mit einer ausreichenden Vitamin-B-Versorgung beispielsweise auch helfen kann, das Gehirn gesund zu halten. Was man dazu aber auch sagen muss, dass dieser chronische Stress bei uns auch zu Hirnveränderungen führt. Das ist ein erhöhter Stresshormonspiegel dann auch im Blut. Und am Anfang habe ich gesagt, Stresshormonspiegel, Serotonin, Glückshormon, das sind so zwei Gegenspieler. Das stört das Glück. Stress macht unglücklich.
Und Stress macht ja auch leider, dass man Dinge isst, die nicht gerade dem Ganzen bekömmlich sind. Ja,
ganz wichtig,
und die das befördern, dass man sich noch
richtig
schlechter fühlt.
Genau. Also Stress macht Lust auf Fastfood, auf Fertigprodukte, auf den kurzen Kick, auf das Süße. Und das zahlt leider eben auch noch ein in unser Unglück. Das muss man dazu sagen. Und wir essen dann Dinge, hochverarbeitete Produkte, die drei Sachen nicht enthalten. Das eine sind sekundäre Pflanzenstoffe, die wir aus dem Gemüse kriegen. Magnesium, was wir aus Nüssen und Körnern kriegen, und gesunde Fette. Und diese drei Sachen beispielsweise, das weiß man auch, die führen dazu, dass der Hippocampus, das ist ein Erinnerungssystemzentrum bei uns im Kopf. Der Hippocampus verbindet Erinnerung auch mit Gefühlen und Emotionen. Ja? Und wir wissen, dass wenn die Leute viel von solchen hochverarbeiteten Produkten essen, dann wird dieser Hirnbereich kleiner. Und damit sinkt auch die Empathiefähigkeit. Mhm. So, und das ist jetzt, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich lebe jetzt, also als Erwachsener, ich bin 62 Jahre alt und ich habe Deutschland ein halbes Jahrhundert ja beobachten können. Und ich erlebe einen Empathieverlust in unserer Gesellschaft. Es gibt immer lauter mehr Gräben gegeneinander, gegen den Vermieter, gegen den Arbeitgeber, gegen links, gegen rechts, gegen Veganer. Es ist überall immer ein Hauen und Stechen. Und wir können tatsächlich in Studien auch nachweisen, dass seit den 90er Jahren die Empathie bei Studenten langsam nachlässt. Das ist auch das, was ich im täglichen Verkehr bemerke. Ich habe gestern eine Frau, die ist bei Rot über die Ampel gegangen. Ich bin Auto gefahren. Ich habe sie freundlich weitergehen. Ich habe sie Sie hat mich nicht mal angeguckt und hat auch nicht Danke gesagt. Das passiert einem in südlichen Ländern nicht. In südlichen Ländern gibt's Blickkontakt, wenn man jetzt nicht gerade in Paris oder Mailand ist.
Oder
in der
Palermo. Großstadt
oder Palermo. Da gibt's Blickkontakt und man sagt Danke. Man geht aber auch da bei Rot nicht über die Straße.
Da fahren ja auch die Autos bei Rot über die Straße.
Genau. Also man kommuniziert mehr. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich habe auch noch viele andere Beispiele, die mir so in meinem Leben einfach aufgefallen sind. Und das Miteinander, ob man jetzt im Fitnessclub guten Tag sagt oder Moin sagt oder auch mal freundlich was miteinander macht oder dem Nachbarn die Schuhe klaut, das ist ja in Hamburg auch schon üblich. Solche Dinge, die haben sich einfach in unserer Gesellschaft verändert. Und Empathie ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft. Wenn ich kein Mitgefühl mit dir habe, oder mit meinen Patienten oder mit dem Menschen auf der Straße, mit dem Kellner, mit dem Patienten, mit dem Arzt, dann wird unsere Gesellschaft kälter und sie hält nicht mehr so gut zusammen. Empathie ist für sozial lebende Säugetiere, wie wir Menschen das sind, ganz wichtig. Und das gibt uns Glück. Das ist so, wenn ich mit anderen Menschen mitfühle, dann rede ich auch mal mit denen. Das ist dieser tägliche Kontakt, ja. Und das macht uns auch glücklicher, dieser Alltagskontakt.
Das finde ich auch. Das ist mir, ich bin ja jetzt schon 30 Jahre in Hamburg, aber das ist mir damals sehr aufgefallen, als ich von Wien hierher kam. Dieses kleine Geplänkel, was es immer gibt, beim Bäcker, in der U-Bahn, das ist immer so ein nettes Miteinander. Und du hast recht, es ist weniger geworden, was auch daran liegt, dass natürlich alle auf ihr Handy gucken. Ich nehme mich da gar nicht aus. Und dann gucken sie auch noch, wenn sie aussteigen. Aber dieses, dieses nette Geplänkel, was gar nichts mit Flirten zu tun hat, weil das funktioniert auch zwischen Frauen oder Männer mit Männern.
Ja. So lernt man auch keinen kennen. So wird Hamburg ja auch zur Single-Hauptstadt.
Das kann sein, dass es schwieriger wird. Und dann noch die Kopfhörer.
Genau. Ja. Also das ist immer das Allergrößte, wenn ich Leute mit Kopfhörer, Handy in der Hand bei Rot über die Ampel gehen sehe. Ich bin da sehr vorsichtig, da weiß ich immer, da muss man anhalten.
Kennt man von sich selber, dann ist man mit seiner Konzentration einfach woanders.
Aber du läufst doch nicht mit Kopfhörern durch die Straßen.
Ich bin nicht so ein Kopfhörertyp. Nein. Aber im Handy mal was gucken, ja, das passiert mir schon auch. Jetzt will ich es aber natürlich gerne ein bisschen genauer wissen. Ja. Und nicht nur ich schätze, wir alle wollen das ein bisschen genauer wissen. Wie esse ich mich denn glücklich und was muss ich denn essen?
Ja, also ganz wichtig, wir müssen eine darmfreundliche Ernährung essen. Wir wissen auch, dass dieses Glückshormon Serotonin auch hergestellt wird aus, auch zum Teil auch vom Darm, aber hergestellt wird aus der Aminosäure Tryptophan. Das heißt, wenn wir auch darauf achten, dass wir tryptophanhaltige Lebensmittel essen.
Ja, wo ist denn das drin?
Wo ist das drin? Das ist zum Beispiel ganz klassisch in Nüssen drin, in Haferflocken, aber auch in Ei. Also in tatsächlich wirklichen Grundnahrungsmitteln, in natürlichen Grundnahrungsmitteln. Und interessanterweise ist es dann so, je glücklicher wir auch sind, je mehr Serotonin wir im Tagesverlauf auch bekommen, desto besser schlafen wir auch. Und desto besser auch unser Schlaf. Und das spielt alles miteinander rein. Was wir auch essen sollten, um auch unsere Empathie zu fördern, sind Getreide oder Nüsse, da sind sehr viel Magnesium drin. Wir sehen schon, in der Bevölkerung haben wir einen zunehmenden Magnesiummangel. Das ist wichtig, eben nicht nur für die Empathie, sondern auch für den Blutzuckerstoffwechsel, fürs Immunsystem. Dabei spielt es überall eine Rolle. Es ist also, wenn ich sage, damit essen wir uns glücklicher, dann hat das auch noch viele, viele, viele andere Nebenwirkungen. Und dabei spielen natürlich auch die Ballaststoffe eine wichtige Rolle, dass wir die Darmflora erhalten oder fördern. Das geht übrigens relativ schnell. Wenn man seine Ernährung umstellt, dann ist nach wenigen Tagen bis Wochen schon eine Verbesserung der Darmflora da. Und das berichten mir die Patienten ja auch immer wieder, dass sie sagen, also ja, ich habe da eigentlich gar nicht viel verändert, aber ich fühle mich fit. Ich fühle mich glücklicher, wacher, ja.
Also können wir gegen die Herbsttrauer anessen.
Ja, aber unbedingt. Ja. Und wir haben das ja auch bei den Ende Ernährungstalks. Ich erinnere mich noch an Ole und Jenny. Beide eine Depression und die sind deutlich besser geworden. Und zwar um eine Stufe. Das ist wichtig, dass wir, wenn wir jetzt also schwer depressiv sind, wird man mitteldepressiv, oder wenn man leichte Depression haben, kann es sogar weggehen. Das haben wir sehe ich wiederholt. Das im Rahmen hatten wir auch einen Long-Covid-Fall, wo die Depression komplett verschwunden ist und Antidepressiva abgesetzt werden konnten. Also das ist ein enormer Erfolg. Ja? Und da sind natürlich auch noch zahlreiche andere Beschwerden besser geworden. Das können wir durch die richtige Ernährung auch hinbekommen. Das Problem ist, wie wir vorhin auch schon sagten, der Depressive neigt dazu, eben auch noch das Falsche zu essen. Mhm. Und damit bleibt man einfach da drin gefangen.
Okay, also Nüsse.
Genau, Hafer. Nüsse, Vollkorn, Hafer, dann Hülsenfrüchte auch dabei, ganz wichtig. Walnüsse kann ich auch noch da besonders empfehlen. Walnüsse erhöhen den Melatoninspiegel. Melatonin ist eine Substanz, die bei uns ausgeschieden wird, die uns am Abend langsam ruhiger werden lässt, wenn wir das Licht ein bisschen dimmen. Wenn
das
wir
mal eine dimmt Kerze sich automatisch anmachen, draußen das, gerade.
Genau, aber wenn man dann, ist alles hell im Wohnzimmer, das ist nicht gut. Also ruhig mal nur die kleine Lampe an oder die Kerze. Kein Blaulicht mehr. Mhm. Blaulicht hemmt die körpereigene Melatoninausscheidung. Und damit können wir sogar auch Melatonin essen. Walnüsse fördern den Melatonin. Anstieg und also Serotonin fördert auch den Melatoninanstieg und dann schlafen wir deutlich besser, haben eine bessere Regeneration des Gehirns und es ist eben wichtig, das auch zu wissen, dass bei psychischen Erkrankungen die Darmbakterien mit beteiligt sind, bei vielen psychischen Erkrankungen, die Darmbakterien beteiligt sind, das Darmmilieu ändert sich und es werden andere Substanzen produziert, die dann diese psychischen Erkrankungen unterstützen, sozusagen im Sinne, dass sie bleiben. Ja? Und das ist ganz wichtig. Wir können auch sehen, dass wir zum Beispiel mit mehr Omega-3-Fettsäuren, das ist auch sehr zu empfehlen, können wir viele psychische Erkrankungen verbessern, Depression, Schizophrenie, das wird damit besser. Auch ADHS wird besser. Das möchte ich nicht als psychische Erkrankung dastehen lassen. Es ist eine, sage ich mal, Sondersituation oder sagen wir mal in Anführungsstrichen eine Sonderbegabung, die in unserer Gesellschaft halt Krankheitswert bekommt, weil wir halt nicht artgerecht leben. Aber auch ADHS-Symptome können besser werden mit einer besseren Versorgung von gesunden Fetten, von Omega-3-Fettsäuren. Also das gehört mit
Fisch,
dazu.
Fischöle.
Fischöle, Algenöle, ja, das macht uns glücklicher. Naja, und wenn wir aus einem Fisch die gesunden Omega-3-Fettsäuren rausfrittieren, dann muss man sich nicht wundern, dass man trauriger wird. Ein gutes Beispiel sind auch die Kartoffeln. Wenn ich Pommes erhöhen signifikant, regelmäßiger Pommesgenuss erhöht signifikant das Risiko für Depressionen. Ja. Warum das so ist, man kann es jetzt vermuten.
Traurig.
Ja, aber das, genau, das ist im doppelten Sinne traurig.
Das ist sehr traurig, ja. Weil ich finde, richtig gut gemachte Pommes sind wirklich eine ganz große Freude.
Ja, vielleicht einfach zu Hause in der Heißluftfritteuse selber
ich nicht.
Machen.
Ich kaufe die manchmal beim Imbiss, wo sie wirklich richtig, richtig gut
genau.
sind.
Wie fühlst du dich dann?
Gut.
Gut.
Ja. Auch wenn du das nicht hören willst.
Gut, aber du nimmst es ja nur einmal zu dir.
Ja, ich esse es nicht ständig, aber ich esse es wirklich dann gern, wenn ich da mal vorbeikomme. Der ist immer nur einmal die Woche da und ich esse das nicht jede Woche. Ja. Aber wenn das passt und dann nehme ich die ohne Gewürz und ohne Salz, weil ich mag dieses Pommesgewürz nicht.
Ja.
Ich gestehe, da muss ich manchmal sündigen, weil richtig gute Pommes, aber ich mache auch genügend gesunde Ofenpommes mit Olivenöl, nicht Pommes,
das
Ofenkartoffeln.
Ist es. Ja.
Also
es ist das Maß. Man kann natürlich mal Pommes essen.
Oder Ofengemüse, wo auch ein paar Kartoffeln dabei sind.
Ich tue es auch manchmal. Manchmal ist es im Restaurant einfach dabei, beim Fisch und so, dann esse ich schon ein paar dazu. Ja. Aber es ist halt einfach eine Ausnahme.
Ich muss ja auch nicht das alles so vorbildlich machen wie du. Das ist der Vorteil. Ich weiß, wie es richtig geht und ich sündige halt manchmal. Manchmal muss das einfach sein.
Du bist halt glücklich genug.
Ja, eigentlich ja.
Gut.
Ja, schon. Glücklicherweise. Das darf auch gerne so bleiben.
Ja, was haben wir noch? Was müssen wir noch? Was ist noch wichtig?
Wie wichtig ist Bewegung dann für die Psyche?
Ja.
Da Essen alleine ist es ja nicht.
Ja, ja. Tatsächlich ist es so, dass Bewegung hilft uns optimistischer zu sein. Stichwort Endorphine auch, die machen uns glücklicher. Serotonin fördert das Selbstwertgefühl. Und tatsächlich gehört Bewegung auch mit zur begleitenden Therapie von Depression und Angststörung sollte man zumindest mit dazu mit einfügen. Also gesundes Essen, Bewegung, Meditation, das sind lauter Dinge, die bei uns also das Glücksniveau heben und das Stressniveau senken. Das kann man mit solchen Maßnahmen eben flankieren.
Mhm. Du hast ja auch so einen 4-Wochen-Plan da drin.
Ja. Genau, also wer sagt...
Kannst du den noch mal kurz beschreiben?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es ja so, wir brauchen mehr Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen also erstmal weg mit Zucker, weg mit hochverarbeiteten Produkten. Nicht ganz auf null, aber deutlich reduzieren. Wenn man es halbiert, ist es ja schon mal gut, egal von welchem Niveau man kommt. Ne? Mhm. Nüsse, Samen, dunkle Schokolade, ein dunkles, grünes Blattgemüse, Beeren, Hülsenfrüchte gehören mit dazu, Vollkornprodukte. Fermentiert ist es für den Darm auch immer gut. Und da habe ich dann
also Sauerkraut jetzt
Sauerkraut
in dieser Jahreszeit.
Zum Beispiel, ne?
Das oder, ja. ist ja hier sehr verbreitet.
Genau. Mhm. Ich habe dann auch mit meinem Team einen 4-Wochen-Plan ausgearbeitet, um einfach mal neue Ernährungsgewohnheiten vorzustellen. Und zu sagen, versuch's doch mal. Mach das doch mal eine Woche durch und dann guck mal, wie es dir geht. Ja, ob das bei dir angeschlagen hat. Mhm. Also zum Beispiel morgens Haferflocken mit Nüssen, Samen und Beeren. Mittags Salat mit fettreichem Fisch, Vollkornbrot als Möglichkeit. Abends Quinoa mit gedünstetem Gemüse und Huhn. Und eben auch mal so als Snack Bananen, ja, dunkle Schokolade. Walnüsse mit dabei. So habe ich also für jede Woche einen Vorschlag. Mhm. Zweite Woche Honig mit, also Joghurt mit Honig und Walnüssen als Frühstück. Oder man checkt mal in der dritten Woche mit dabei Smoothie mit Spinat, Mandeln, Mandelmilch, Chiasamen und Banane. Lecker. Banane bracht immer so einen ganz tollen Geschmack dabei. Und jeder kennt das, die braunen Bananen, die keiner mehr essen will. Die kann man da super reintun. Oder jetzt in der vierten Woche einfach mal versuchen, so ein Rührei. Rührei eignet sich super, um alles Mögliche da reinzutun, was gesund ist, zusammen mit Vollkornbrot. Das ist Instant-Nahrung, das ist Fastfood vom Feinsten, mit Spinat, vielleicht auch mit Zwiebelgewächsen mit da rein. Auch mit Oliven beispielsweise. Viele, viele tolle Vorschläge, um es einfach mal auszuprobieren. Und die Garantie ist dabei, es schmeckt. Und damit man auch dabei bleibt. Mhm. Und gerade auch wer so sein Stimmungstief hat, einfach mal ausprobieren und in sich reinhören, wie es einem danach geht. Und dann vielleicht auch mal überlegen, wie ging es mir nach der großen Menümahlzeit im Schnellimbiss? Wie fühle ich mich danach? Und wie fühle ich mich nach so einer Mahlzeit? Da ist ein Riesenunterschied. Diese Sensibilität müssen wir haben. Wir müssen reinhören in uns und gucken, was macht das mit uns. Das müssen wir in unserer Gesellschaft mehr machen.
Jetzt habe ich ja, weil ich ja weiß, du hast jetzt zwar gesagt, dunkle Schokolade darf man schon mal essen, aber diesen Spruch, Schokolade macht glücklich, würdest du ja nicht unterstreichen. Jetzt habe ich mal Äpfel mitgebracht. Schön hier aus dem alten Land, habe ich heute auf dem Markt gekauft, heute Vormittag. Wofür sind Äpfel gut? Weil es heißt ja immer irgendwie ein Apfel am Tag und man braucht keinen Arzt.
Ja. Ja, also nochmal vielleicht kurz zur Schokolade.
Ja,
ja, das also ist auch da die Frage der Menge. Mhm. Ne? Tatsächlich ist es so, normale Schokolade macht den kurzen Kick, wenn man für wenige Minuten glücklich sein will, bitte. Aber es ist wirklich nur ganz kurz.
Es hält nicht lange vor.
Wenn man aber tatsächlich Kakao nimmt, rein Kakao, hochprozentige Schokolade, dann scheint es eher ein Vorteil in Sachen Glück zu haben. Der Zuckeranteil ist immer das Problem dabei. Ne? Aber zurück zu den Äpfeln. Ich esse auch jeden Tag einen Apfel. Meine Lieblingssorte ist Elster. So ein Apfel, der liefert schon 3-4 Gramm Ballaststoffe. Nicht? Und der Durchschnittsbürger ist deutlich unter 20. Da haben wir schon mal einen beträchtlichen Beitrag mit dazu geleistet, uns mit Ballaststoffen zu versorgen und unsere Darmflora wiederherzustellen. Oder auch zu stabilisieren. Mhm. Dann haben wir sekundäre Pflanzenstoffe da drin. Und ein Apfel gehört einfach mit dazu, er senkt eben auch noch Risikofaktoren für die Arterienverkalkung. Das wiederum führt à la longue eben auch dazu, dass wir ein besseres Outcome haben fürs Gehirn, weil am Ende wirkt niedrigere Cholesterinspiegel sind Demenz verhindern. Und es geht am Ende eben nicht darum, psychisch nur gesund zu sein, sondern das Gehirn auch gesund zu halten und uns im Alter auch glücklich und wirklich bei klarem Verstand zu behalten.
Dann habe ich sie ja dann ganz richtig gekauft. Heute meinen Holsteiner Cox und meinen, ich weiß gar nicht, habe vergessen, wie der heißt. Und das ist ein Welland.
Ein Welland, ja.
Ja, genau. Ja. Also die beiden sind säuerlich. Können wir nachher knacken, reinbeißen.
Genau, wir brauchen kein exotisches Obst. Jetzt sind die Äpfel reif ich bin ein fanatischer Apfelfan. Ich habe auch einen Apfelbaum im Garten und freue mich schon immer auf den Moment, wo ich ihn frisch vom Baum essen kann. Das ist nochmal ich weiß, wir kriegen sie, wenn wir sie regional kaufen. Ich kaufe im Supermarkt immer die Äpfel, die noch kalt sind aus dem Kühlhaus. Ja. Kommen ja. Sie sofort bei mir in den Kühlschrank. Ne?
Bei mir auch, ich mag das gern. Aber ja. So hat man sie natürlich jetzt im Herbst auch frisch vom Baum.
Vom Baum
habe ich nicht,
ist der
aber
Hit. Ist
wenn
der
ich
Hit.
Auf den Markt gehe, sind sie natürlich auch frisch gekühlt.
Genau.
Und die sind jetzt wirklich gerade erst geerntet. Also jetzt, die ersten Sorten sind schon durch. Jetzt gibt es halt die, die es jetzt gerade im Angebot so gibt.
Das Problem sind, finde ich, immer, wenn du richtig saftige Äpfel isst und die richtig spritzen,
ja.
Wenn du reinbeißt. Ich habe weiße Dienstkleidung. Ich es ist die Hölle, kleine braune Spritzer dann, da muss man so aufpassen. Ja, du hast kein Weiß an, ne?
Nee, ich kann sogar Banane draufkleckern und das würde keine Flecken machen.
Es macht Höllenflecken auf Weiß, ja.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Du hast uns wieder auch eine aktuelle Studie mitgebracht.
Ja,
nehme ich
genau.
An.
Ich habe eine Studie aus dem Lancet, das ist ja das medizinische Fachmagazin, uralt und traditionell, aus diesem Jahr 24. Die Studie, das ist eine Modellrechnung, da hat man ausgerechnet anhand von Studien und die Aussage treffen können, fast die Hälfte der Demenzfälle, ja, die Hälfte der Demenzfälle wären vermeidbar, wenn man 12 Risikofaktoren im Griff hätte. Und das führt da direkt zur Frage, was können wir tun? Was sind diese Risikofaktoren? Ich will die mal ganz kurz durchgehen. Da haben wir einmal geringe Bildung. Gut, da ist der Staat gefordert, dass wir ein ordentliches Schulsystem haben. Traumatische Hirnverletzungen, zum Beispiel Kopfbälle beim Fußball. Ich kann das gar nicht sehen. Ja? Gehirnverletzungen, also das Unfälle. Bewegungsmangel, da sind wir dann schon bei dem, was wir wirklich auch tun können. Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, der führt tatsächlich zur Hirnschädigung. Und dann haben wir hier den Blutdruck. Blutdruck ist eine Sache, die wir mit Ernährung verändern können. Übergewicht, Diabetes, Depression, wissen wir auch, können wir mit Ernährung jetzt verbessern. Und dann kommen aber, das sind jetzt 4 Sachen aus dem Ernährungsbereich, und dann kommen noch Dinge, die viele gar nicht so auf der Liste haben, Hörminderung und Sehstörung.
Mhm.
Hörminderung und Sehstörung, das deutet darauf hin, dass die soziale Interaktion total wichtig ist. Wir müssen miteinander kommunizieren. Das führt auch nochmal wieder zu dem Thema, wo ich sage, Leute auf der Straße, grinst euch doch mal an, seid doch mal freundlich und sagt doch mal Moin. Ja? Mhm. Und vielleicht mal kurz schnacken. Ja? Übers Wetter weiß der Teufel über irgendwas. Ich komme im Süden von Europa mit den Marktbeschickern viel schneller ins Gespräch als in Deutschland. So, Hörminderung, soziale Isolation, Sehminderung, auch die Depression verstärkt natürlich dann eben auch nochmal, weil dann rede ich weniger mit den Leuten, habe weniger Interaktion. Das ist total wichtig. Und natürlich, auch mit der Ernährung können wir auch Cholesterinspiegel, das ist total wichtig, das spielt dabei auch noch eine Rolle. Das sind wichtige Faktoren und wir können Demenzfälle verhindern. Und die Zunahme der Demenzfälle in Deutschland hat ja nicht nur damit zu tun, dass wir älter werden, sondern auch mit unserem Lebenswandel. Und ich fürchte, wir werden eben noch mehr Demenzfälle bekommen, wenn wir so weiterleben, wie wir leben. Übrigens, die Luftverschmutzung spielt dabei auch noch eine große Rolle, ja. Und das merken wir immer mehr. Luftverschmutzung spielt eine Rolle bei Diabetes, hat eine gewisse fördernde Wirkung, hat eine fördernde Wirkung für Lungenkrankheiten. Das wissen wir schon lange. Für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, aber jetzt auch noch bei der Demenz. Das ist beunruhigend. Da müssen wir auf der Hut sein. Und das Ganze, und jetzt ist das Schlimme, diese Faktoren, die bedingen sich auch noch gegenseitig und fördern sich. Natürlich hat jeder auch noch eine gewisse genetische Disposition, aber das sind lauter Stellschrauben, an denen wir drehen können. Das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man sagen will, ich will meinen Kopf klar halten, hab das im Auge.
Sehr interessant, herzlichen Dank.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Was wir im Blick haben, sind auch immer eure Fragen. Vielen Dank. Ich kriege sehr viel Post. Das läuft ja immer über meine Mail elisabeth.jessen@funkemedien.de. Ich antworte oft, aber nicht in jedem Fall. Es kommt alles an, aber wir müssen auch bald wieder eine Folge ausschließlich mit euren Fragen machen, weil wir einfach, weiß ich, immer viele ansammeln. Aber auch heute werden wir ein paar beantworten.
Ich finde die Fragen immer so toll, weil wir dann merken, was kommt an. Und ich merke, meine Güte, wissen die schon gut Bescheid. Das war vor 10 Jahren anders. Ja, toll. Frage.
Eine, die uns geschrieben hat, ist Ulrike. Sie hat uns eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Ich versuche, das einigermaßen wiederzugeben. Sie schreibt auch gar nicht für sich selbst, sondern für ihre Tochter. Ulrikes Tochter ist 33 Jahre alt, 1,78 groß und wiegt ungewollt nur noch 54 Kilo. Sie war bis vor 4 Jahren vollkommen gesund, hat damals so 65 Kilo gewogen und hat immer gern und gut gegessen und sich recht gesund ernährt. Und während eines Urlaubs fing ihr Magen dann an, nach größeren Portionen zu rebellieren. Sie hatte dann immer so ein Druckgefühl im Bauch, bekam Gastritis, wurde dann lange mit Esomeprazol behandelt und hat dann in dieser Zeit ungewollt 7 Kilo abgenommen, und zwar innerhalb von 3 Monaten, weil sie einfach nicht viel essen konnte. Dann wurde das immer mal temporär ein bisschen besser. Das wurde alles dann mit Magenspiegelungen kontrolliert und eine ausgeprägte Magenschleimhautentzündung festgestellt. Und man hat bemerkt, dass sie einen kleinen Magen hat. Dann hat sie in diesem Frühjahr noch mal eine Ultraschalluntersuchung gehabt und hat die Diagnose funktionelle Dyspepsie bekommen. Und ihre Symptome sind halt diese zu schnelle Sättigung, auch wenn sie wirklich nur sehr kleine Portionen isst. Und sie muss aber quasi, damit sie nicht verhungert, auch nachts immer wieder eine kleine Portion essen, weil sie nicht einfach noch weiter abnehmen möchte. Und sobald sie dann, wenn sie ein bisschen besser geht, ein Löffel vielleicht zu viel ist, dann treten sofort wieder diese Beschwerden auf. Sie kann auch nichts Scharfes oder Saures essen, keine kohlensäurehaltigen Dinge. Sie isst gerne Obst und Gemüse und bewegt sich auch gern, aber mit Gemüse ist der Magen halt schnell voll und dann kommt sie wieder nicht auf ihre Kalorien. So, und das macht die Mutter sehr, sehr, sehr verzweifelt.
Zu Recht, zu Recht. Ich bin richtig erschüttert, wenn ich das so höre. Also wir haben ja hier, das ist ein klassisches Ernährungsmedizin-Thema. Wir haben hier eine möglicherweise ein Reizdarmsyndrom, so. Aber Reizdarmsyndrom bleibt erst dann übrig, wenn man alle anderen Krankheiten wirklich ausgeschlossen hat. Man muss gucken, gibt es hier auch Unverträglichkeiten, Intoleranzen, gibt es Allergien. Das ist alles nicht gemacht worden. Mhm. Es ist immer so, in Deutschland macht man halt immer eine Magenspiegelung und macht vielleicht mal eine Sonographie. Das bringt für den Magen nicht viel. Aber eine Magenspiegelung sagt, oh, ist irgendwie entzündet, Reizdarm. Ja? Und da wird gar nicht weiter geguckt, was noch alles sein kann. Hier muss die Diagnostik komplettiert werden. Da muss geguckt werden, ist es wirklich ein Reizdarm? Und da muss man eine Ernährungsanalyse machen und da immer mit dem Hinweis, was wird vertragen, was wird nicht vertragen. Dann muss man hier, dieser Fall muss ganz klar vorgestellt werden in einer Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, Ernährungsmediziner, Ernährungswissenschaft. Beide müssen sich um diese Patientin kümmern, weil sie es mangelernährt. Ja? Und allein schon die Mangelernährung verlangt so eine Vorstellung. Und es gibt zwar Tipps, wo ich sage, ja, bei Unterernährung kleine Mahlzeiten, nicht zu heiß, nicht zu kalt, also so ein bisschen schonend alles. Leinsamenaufguss vor Mahlzeiten probieren. Das versuchen wir auch alles so. Oder Essen und Trinken getrennt. Gut kauen, Gemüse dann eher mal nicht roh, weil es besser verträglich ist. Banane, auch mal Marmelade versuchen, Öl mit ins Essen, um mehr Energie zu haben. Weniger Vollkorn, das ist bei solchen Reizzuständen dann vielleicht auch manchmal besser. Mhm. Aber was hier gemacht werden muss, ist eine Allergie. Gibt es Unverträglichkeiten? Wird Laktose vertragen? Was ist da passiert? Auch nochmal genau schauen, gab es da vielleicht einen Magen-Darm-Infekt? Weil wir wissen, nach Magen-Darm-Infekten kann sich manchmal ein Reizdarmsyndrom einstellen. Das kann über Jahre anhalten. Aber hier muss man genau gucken. Hier, das ist ja eine ganz gefährliche Mangelernährung. Vorstellung in der Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, Adressen unter bunddeutscherernährungsmediziner.de, also BDEMDE. Unbedingt, es nicht zu tun, ist ein Kunstfehler, sich nur hier auf diese Tipps zu verlassen, das kann man so nicht machen. À la longue, das ist ja hier auch noch eine junge Frau, die ist auch noch im gebärfähigen Alter, also Gottes Willen, jetzt auch noch. Wahrscheinlich ist auch hier schon gar keine Menstruation mehr, das stellt der Körper alles ein, das ist für mich rote Lampe, diese Frau ist krank. Und muss endlich ordentlich betreut werden.
Weil dieser Leidensweg geht ja schon über Jahre. Ja, 4 Jahre, schreibt ja, Ulrike.
Geht gar nicht. Und dass so jemand noch nicht in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gelandet wird, ist für mich ein Symptom für den Zustand unserer Medizingesellschaft. das ist justiziabel. Für mich ist das justiziabel, aber es ist tatsächlich immer noch Alltag. Du merkst mir meine, muss man sagen, ich bin angefasst, was das angeht.
Aber
es geht so nicht.
Ulrike kümmert sich um ihre Tochter, ja. Das finde ich toll, genau, dass sie genau. Das...
Aber sie braucht Hilfe,
ja.
und es muss ihr auch jemand sagen, wir haben es jetzt gesagt gerne betreuen wir sowas auch. Das ist ja wirklich ein schwerer Fall wenn das in der Nähe ist, wir machen auch Videosprechstunden, also das kann ich nur anbieten. Hier muss wirklich, wenn man woanders nicht damit klarkommt, dann vielleicht doch nochmal zu uns ins Medikum Hamburg.
Michele hat uns geschrieben. Michele ist 32 und er hat zwei Fragen. Er sagt, wo die Meinungen sehr auseinandergehen. Ist die Zufuhrempfehlung der DGE, also 50-60% des Energiebedarfs aus Kohlenhydraten, 30-35% aus Fetten und 10-15% aus Proteinen noch zeitgemäß? Und was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem Glykoplan nach Dr. Kurt Mosetter?
Ja, also kurz vielleicht zum Glykoplan nach Dr. Kurt Mosetter. Die sitzt ja da irgendwie in Konstanz, zertifizieren Praxen. Um das ganz kurz mal so zusammenzufassen. Sobald jemand ein Konzept zur Verfügung stellt, bei dem am Ende auch Produkte gekauft werden, und das ist hierbei der Fall, rate ich zu äußerster Vorsicht, Produkte, also auch bei mir müsste man sagen, sobald ich jetzt hier irgendwelche Pülverchen verkaufe, dann bitte mir nicht mehr zuhören. Dann ist es mit mir durchgegangen, die Gier. Das ist für mich ein No-Go. Also Dinge zu kombinieren, die zwar sich auch ganz gut anhören, die kopieren dann auch bestimmte Dinge aus der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch wissenschaftliche Sachen. Und am Ende steht dann ein Produkt und das soll gekauft werden. Finger weg davon, würde ich nicht machen. Zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Wenn ich jetzt hier mal dich frage, Elisabeth, ob du 50-60% deines Energiebedarfs aus Kohlenhydraten, ja, genau, ne? Das ist so praxisfern, das weiß ja kein Mensch.
Ich gucke ja schon viel an, aber ich weiß im Gemüse im Detail jetzt nicht, was hat wovon wie viel.
Also das ist erstmal sehr theoretisch. Das Wichtigste, woran wir uns orientieren müssen, das ist halt die Proteinzufuhr. Es ist so, auch die DGE hat tatsächlich... wir müssen mehr von Absolutwerten körpergewichtsbezogen ausgehen. Die DGE hat auch schon unlängst gesagt, wenn wir älter sind, ein bisschen mehr Eiweiß, dann sind sie schon bei 1 Gramm. Oder wenn wir noch älter sind und viel Sport machen, bei 1,2. Da haben die auch nichts mehr gegen. Also die DDGE hat nachgelegt in der Eiweißmenge. Das ist auch gut so. Und man muss auch immer sagen, die Empfehlungen der DGE richten sich an Menschen, die gesund sind und keine Krankheiten haben.
Stimmt.
Und die gibt's in Deutschland kaum mehr. Mhm. Ja, so. Also wie ich ja schon mal gesagt, mit 60 haben 80% der Bevölkerung Bluthochdruck, übergewichtig, deutlich über die Hälfte. Also... Wenn wir also einen erhöhten, wenn wir Übergewicht haben, dann muss der Kohlenhydratkonsum reduziert werden. Und das sagt auch die DGE am Ende dann. Insofern ist diese Prozentangabe tatsächlich nicht zeitgemäß. Ja. Und
gut,
Glykoplan.
Michele ist erst 32.
Ja.
Und seine zweite Frage bezieht sich nämlich darauf, ob ketogene Ernährung für Sportler empfehlenswert ist. Offenbar ist er auch noch sportlich.
Ja, also dann ist es so, ketogene Ernährung ist indiziert bei Kindern mit Krampfanfallneigung. Da ist es wirksam. Da hat man es auch als erstes mit entdeckt. Ich würde eine ketogene Ernährung nicht auf eigene Faust machen. Es resultiert in einer Mangelernährung.
Kannst du die noch mal kurz erklären, die ketogene Ernährung?
Ketogene Ernährung ist extrem arm an Kohlenhydraten und reich an Fetten. Und da kann man schnell auf die schiefe Bahn geraten, auch gerade als Sportler. Gerade Sportler brauchen eben auch Kohlenhydrate zum Verbrennen. Sonst kann tatsächlich auch Muskulatur verstoffwechselt und verbrannt werden. Das ist das Problem. Wenn Sportler jetzt einen besonders geringen Fettgehalt haben wollen, empfehle ich das immer eher über eine Justierung auch des Eiweißes zu machen und der Fettqualität. Oder aber, wenn jetzt wirklich jemand mal wirklich High-End was machen will, für sich von der Leistungssteigerung und vom Körperaufbau her, wir machen auch im Medikum Hamburg Sporternährung. Meine Kollegin Denise Genscher betreut auch den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein und ist an vielen Erfolgsmeldungen mitbeteiligt. Sie ist selber ehemalige Leistungssportlerin im Kader für Hockey. Und dann kann ich nur empfehlen, einfach da mal einen Termin zu machen, eine Ernährungsanalyse mit Frau Genscher. Das kann man auch online machen, per Video, per Mail, alles hin und her. Und da kriegt man eine exquisite Sportberatung. Meinen Rat eher Finger weg von der ketogenen Ernährung, von Extremvarianten. Finger weg auch von Glykoplan, wo am Ende eben auch was empfohlen wird. Und klar, ich stimme dem schon zu, die Kohlenhydrate müssen wir mehr im Auge behalten. Die DGE ist da schon ein bisschen kohlenhydratlastiger. Wenn man nicht so viel Fettgewebe haben will, sollte man ein bisschen drunter gehen.
Herzlichen Dank. Dann haben wir noch Anna-Maria. Anna-Maria sagt, Herr Dr. Riedl nennt immer wieder, welche Öle für uns gut geeignet sind. Dabei erwähnt ja auch immer wieder, dass die ganzen Öle nur kalt zu verwenden sind. Welches Öl soll man denn dann zum Anbraten, vor allem von Gemüse, nehmen? Bisher habe ich Olivenöl benutzt und Nuss- und Leinöl eher für Salate. Soll ich das lieber ändern?
Also wir haben für Olivenöl einen Rauchpunkt, für raffiniertes Olivenöl, das ist wichtig zu sagen, für raffiniertes Olivenöl einen Rauchpunkt von 220 Grad. Wenn man das vorsichtig macht und da langsam rangeht, das liegt bei Rapsöl auch so bei 200, Erdnussöl ein bisschen höher mit 230, nährstoffreicher und für uns gesünder. Also dieses Erhitzen ist sowieso so eine Sache. Im Prinzip ist es von der Natur nicht vorgesehen, dass Menschen sich was erhitzen. Das haben die irgendwann selber entwickelt. Das war auch gut. Wir konnten uns dann noch besser entwickeln. Wir konnten andere Nährstoffe herausziehen aus den Lebensmitteln. Wir konnten uns besser ernähren. Das war gut. Das hat uns zu dem gemacht, was wir sind, zu einer sehr erfolgreichen Überbevölkerungsart, leider. Aber wir sind damit halt als Art sehr erfolgreich. So, aber günstiger sind halt, also kaltgepresste Öle, Walnussöl, Leinöl, für die kalte Küche, natives Olivenöl extra mit einem Rauchpunkt von 160 bis 190 kann man bei mittlerer Hitze auch verwenden, ja. Aber da würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein, ja.
Aber eigentlich macht sie es schon richtig.
Ja, ja, genau.
Okay, ich erinnere bei der Gelegenheit auch an unsere Folge Gesunde Fette, die wir auch vor einigen Monaten aufgenommen haben. Findet ihr alles auf den gängigen Plattformen. Mhm. Anna-Maria hat aber noch zwei Fragen. Und zwar, stimmt es, dass Stress das Abnehmen behindert? Sie hat schon öfter gelesen, schreibt sie, dass man bei einem erhöhten Cortisolspiegel weniger Kalorien verbrennt und mehr Körperfett einlagert. Und stimmt es, dass Fasten die Hormone aus dem Gleichgewicht bringt?
Also in der Tat ist es so, dass Stress, gerade wenn er chronisch wird, bei uns die Hormone durcheinander bringt, ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel. Der reduziert die Fettverbrennung, das ist richtig, und vermindert die Immunabwehr, das ist auch eben nicht gut, macht eben auch Schlafstörungen und macht uns anfälliger auch für Krankheiten. Es ist allerdings so, dass wenn man Intervallfasten richtig durchführt, das gut plant, es Stress auch reduzieren kann. Wer sich dadurch gestresst fühlt, für den ist es vielleicht dann nicht gut. Das kann sein, weil man muss immer die Methoden runterbrechen auf die einzelne Person. Es gilt nicht immer für alle. Alles ist nicht mehr für alles gut. Und wenn man sich an das Fasten gewöhnt hat, dann kann es sogar auch stressreduzierend sein. Und es trägt eben einfach auch zur Regulierung des Übergewichts bei. Und wenn wir weniger Übergewicht haben, sind wir auch stressresilienter. Das ist dann schon eine Dauerentwicklung. Ja.
Außerdem spart es jede Menge Zeit, wenn man sich ums Frühstück keine Gedanken machen muss.
Zum Beispiel, genau. Denke ich auch manchmal. Ja,
Hat man wirklich mehr Zeit.
Ja, morgens. Ja, ich nehme mir dann was zu essen mit und dann esse ich dann irgendwann, wenn Zeit ist. Ja. Das ist ja auch schöner. Ja.
Und irgendwann meldet sich dann schon der Hunger.
Ja, genau. Ein bisschen reinhören in uns, das ist vielleicht auch gut.
Genau, das ist ja unser Thema heute, die Psyche. Ein bisschen reinhören in uns.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedl.
Und du hast uns bestimmt noch ein schönes Rezept mitgebracht, was gut ist für die Psyche. Da sind ja viele schöne Rezepte drin, die gut sind für die Psyche. Aber welches hast du denn heute mitgebracht?
Genau. Ist deine Psyche gesund? Da geht es eben darum, einmal nicht nur das zu essen, was uns wirklich glücklicher macht und auch geistig fitter dem Gehirn nützt und unserer Stimmung, sondern auch das zu reduzieren, was es eben verschlechtert. Das ist ja das Prinzip. Und ich habe hier jetzt ausgesucht Buchweizen mit Spinat und Bohnen. Warum? Weil, erstmal, gefällt es dir?
Ja.
Was du siehst?
Ist alles drin, was ich mag. Ist nichts drin, was ich nicht mag, sagen wir mal so.
Schön, genau. Aber Du bist ja auch tatsächlich, du bist ja eine wirklich, du nimmst das alles und du kochst das alles nach und das schmeckt dir.
Ja, weil
ich
habe ja immer gerne Anregungen, sonst isst man ja immer das Gleiche.
Ja, genau.
Und da bin ich immer dankbar. Ja. Ich liebe Kochbücher. Ja. Also deine stehen natürlich jetzt auch alle zu Hause, schon aus Arbeitsliteratur sozusagen.
Ja, für dich ist das Arbeit.
Nein, es ist nicht. Danach ist es Freude.
Okay. Also, Buchweizen mit Spinat und Bohnen deshalb, einmal ist es ein schnelles Gericht. Und ich finde es immer total wichtig, dass das schnell ist. Buchweizen hat den Vorteil, es ist kein Weizen. Hört sich so an wie Weizen. Es ist ein Pseudogetreide, ist auch sehr, sehr, sehr eiweißreich, enthält eben auch Tryptophan. Und hat nicht den Nachteil, wie bei Weizen, dass wir da Substanzen, etwa Eiweiße drin enthalten, die unserem Darm nicht gut tun. Das ist eben wichtig. Es enthält Magnesium, das ist für unsere Psyche gut. Und Tryptophan, was wir für die Bildung von Serotonin, dem Glückshormon, brauchen. Und da ist eben nicht nur, und das ist aber jetzt auch da drin, da ist eben nicht nur Buchweizen drin, sondern nochmal 40 Gramm gehackte Walnusskerne. Sollten wir sowieso häufiger essen. Und Walnüsse liefern Ballaststoffe für die Darmflora. Dann die gesunden Omega-3-Fettsäuren, ja, die wir nicht nur für unsere Empathie und unser Glück brauchen. Walnüsse, haben wir vorhin gesagt, du erinnerst dich, Melatonin, besserer Schlaf. Ja. Dann haben wir Knoblauchzehen, Kirschtomaten, Blattspinat mit dabei, Bohnen, ballaststoffreich und Olivenöl. Das ist eben auch noch ein sehr mediterran angehauchtes Gericht. Schnell gemacht, total lecker. Ich liebe Bohnen, bei mir ist es das Gleiche. Mhm. Ich mag diesen leicht nussigen Geschmack von den Buchweizen und wir haben damit eben auch mal unser Weizenkonsum reduziert und wir haben eben Kerne, die brauchen wir. Kerne, Gemüse, das gehört zu einer gesunden Ernährung auch des Gehirns. Es ist total lecker.
Ist ein warmes Gericht.
Ist ein warmes Gericht. Man kann es aber auch
kalt
essen.
Man könnte auch ein kaltes Salat sicher essen.
Und man kann es nochmal wieder aufwärmen.
Ja. Weißt du was? Das ist prima, dass wir heute darüber sprechen. Ich habe nämlich morgen Besuch von einer Freundin, die kein Weizen mehr isst. Das heißt, die isst kein helles Brot, die isst keine Nudeln, kein Reis. Mhm. Also all diese Dinge. Aber Buchweizen als Pseudogetreide wird sie mögen. Mhm. Und das ganze Gemüse drumherum sowieso. Mhm. Perfekt.
Passt.
Ja,
super.
Passt. Perfekt.
Das freut mich.
Das nehme ich dir jetzt wieder weg, weil
das
ist nämlich mein Exemplar, sonst steckst du es nämlich wieder ein.
Ja.
Und ja, bedanke ich mich ganz herzlich. Wir essen uns jetzt einfach diesen Herbst schön, der ja auch seine schönen Seiten hat.
Ja, ne, es ist ein bisschen ein Adaptations-, aber es hat halt nicht dieses frische Grün vom Mai. Also gut, ich will jetzt nicht,
Ich habe jetzt schon ganz viele Blumenzwiebeln, diesen Zierlauch und Tulpen in die Erde gesteckt und freue mich einfach jetzt schon mal auf den Frühling.
Richtig, genau.
Genau, weil das ist, glaube ich, auch die große Kunst, dass wir uns jeden Tag was Schönes vornehmen oder uns einfach auch über kleine Dinge freuen. Ich freue mich jetzt schon auf dieses Essen und auf viele andere kleine Sachen.
Und die Dinge so nehmen, wie sie sind, ist auch mal zu akzeptieren.
Ja.
Das ist wichtig.
Auch das ist etwas, das dauert so ein bisschen, diese Umstellung, es zu akzeptieren, aber dann kriege ich das auch hin.
Das Glück im Kleinen. Ne?
Genau, das Glück im Kleinen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Ja, danke auch von meiner Seite. Wer noch mehr Tipps haben möchte, der geht einfach auf die Seite myfooddoctor.de und meldet sich für den kostenlosen Newsletter an oder schaut einfach im Zeitungsregal nach der Ist dich gesund mit Dr. Riedel. Da sind auch noch viele, viele schön recherchierte Tipps drin. Bis später.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Heike Becker und bei Axel Leonhardt, der wieder Kamera und Schnitt gemacht hat.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.